Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die spanisch-katalanischen Verwerfungen mit dem mutmaßlichen Showdown heute Abend, das ist unser aktuelles Thema heute Vormittag in SWR 1 Leute und uns aus unserem Madrider ARD-Hörfunkstudio zugeschaltet ist der Kollege Oliver Neuroth. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Guten Morgen nach Stuttgart.
Herr Neuroth, womit rechnen Sie, womit rechnen die Kollegen, wenn wir auf heute Abend 18 Uhr gucken?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Offiziell wissen wir ja nur, dass Herr Puigdemont, also der Regionalpräsident, der Ministerpräsident dieser Region, im Parlament eine Rede halten wird. Es heißt eine Rede zur Lage der Nation, zur Lage der Situation, wie es gerade ausschaut. Und viele befürchten eben tatsächlich, dass er die Unabhängigkeit ausruft. Ich muss sagen, ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Nach den Ereignissen der vergangenen Tage, der Großdemos der Spanien-Befürworter, am Sonntag waren ja schätzungsweise 1 Million Menschen auf den Straßen in Barcelona, haben Spanien-Flaggen geschwenkt. Eigene Politiker von ihm, von Herrn Puigdemont, machen jetzt auch Druck und sagen, wir können eigentlich jetzt nicht wirklich eine Unabhängigkeit ausrufen. Das geht eigentlich nicht. Ob er sich davon beeindrucken lässt, ich kann es mir schon ein Stück weit vorstellen und hoffe, dass heute Abend dann nicht der Staat Katalonien plötzlich ausgerufen wird.
Es kommen möglicherweise noch zwei andere Dinge dazu. Die Bürgermeisterin von Barcelona hat sich jetzt geäußert, öffentlich, und etliche Großbanken bzw. Großkonzerne haben auch kundgetan, wenn das so weitergeht, dann ist uns das zu unsicher und dann gehen wir aus Katalonien raus.
Ganz genau. Also Ada Colau, die Bürgermeisterin von Barcelona, war eigentlich immer eine Befürworterin der Unabhängigkeit. Doch sie sagt nun, Moment, also dieses Referendum, das war erstens illegal und zweitens haben nur 40% der Katalanen teilgenommen an dieser Abstimmung. Und von denen 40% sagen eben 90%, wir wollen raus. Also ist es nicht wirklich repräsentativ, diese Befragung. Deswegen hat sie also auch so ein bisschen kalte Füße bekommen. Und die vielen Banken, die nun raus wollen und die großen Konzerne, all das würde die Wirtschaftskraft Kataloniens schwächen. Es ist ja die wirtschaftsstärkste Region Spaniens. Und wenn das also bröckelt, hätte Katalonien wirklich Probleme als eigener Staat.
Handelt dieser Puigdemont eigentlich komplett auf eigene Rechnung oder hat der sowohl seine Partei als auch seine Regierung komplett hinter sich?
Also natürlich ist seine Partei, in der er ist, und die Regierung, das sind natürlich alles Unabhängigkeitsbefürworter. Die wollten alle das Referendum, die wollten alle auch dann raus aus Spanien. Das ist ganz klar die Linie. Aber es gibt eben jetzt viele Zweifler in dieser Regierung und viele, die eben sagen, Moment, das ist alles doch zu heiß, das ist uns ein bisschen zu heikel. Deswegen ist der Kreis der Befürworter oder der Kreis der Leute um Herrn Puigdemont, die wirklich hinter ihm stehen und die Abspaltung wollen, doch recht klein. Und viele sagen auch, dass sie gar nicht wissen, was eben heute Abend passiert. Also er hat, glaube ich, auch nicht so viele Leute eingeweiht über seine Pläne für 18 Uhr heute Abend. Und für viele, also auch in der eigenen Regierung, wird das eine Überraschung werden.
Manchmal ist es ja auch in der Politik ganz sinnvoll, außerhalb der Öffentlichkeit, jenseits von Mikrofonen und Kameras zu sprechen, zu diskutieren und zu verhandeln. Denken Sie, das passiert oder ist aktuell auch in den letzten Tagen in Katalonien passiert?
Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, denn die Regierung in Madrid sagt ja ganz klar, wir verhandeln nicht über ein illegales Referendum. Wir verhandeln nicht über Dinge, die quasi das Gesetz brechen, die Verfassung brechen. Und da ist eigentlich die spanische Regierung ziemlich hart. Und die Katalanen sind ja auch in ihrer Forderung sehr hart und sagen, nein, wir wollen aber raus. Und wir haben auch keine Alternative anzubieten im Sinne von irgendwie so ein Mittelding, so eine halbe Unabhängigkeit oder sowas. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass zwischen Madrid und Barcelona in den letzten Tagen nicht wirklich viele Worte gewechselt worden sind.
Wie es zu dieser total verworrenen Situation überhaupt kommen konnte. Es wird immer ein Bild bemüht, wenn es um diese katalanisch-spanischen Verwerfungen geht. Oliver Neuroth, das sind die beiden Züge, die aufeinander zurasen und die niemand stoppt. Warum in all der Zeit davor hat diese beiden Züge niemand gestoppt?
Ich denke mal, die Hauptschuld hat da die spanische Zentralregierung. Denn es ist so, dass dieses Projekt der Unabhängigkeit ja kein neues ist. Die katalanische Regionalregierung hat die Wahlen 2015 gewonnen mit dem Versprechen, Leute, wenn ihr uns wählt, dann führen wir euch aus Spanien raus, dann werden wir das Referendum starten und die Unabhängigkeit im Idealfall aus der Sicht dieser Parteien dann auch ausrufen. Und ich glaube, das hat in Madrid damals keiner wirklich ernst genommen hier. Und der konservative Ministerpräsident Rajoy hat immer gesagt, nein, das sind Hirngespinste mit der Unabhängigkeit, das wird nicht kommen. Und nun ist es wirklich soweit, dass also die Unabhängigkeit kurz bevorstehen könnte. Und nun ist ein bisschen Panik da und Rajoy bleibt hart, sagt, ich verhandle nicht. Das hätte er früher mal tun sollen, zumindest auf die Katalanen ein Stück weit zugehen können, ihnen vielleicht einfach zuhören können, sie ernst nehmen können. Das ist nicht passiert und ich glaube, das ist das Hauptproblem in der Geschichte.
Ist denn die Gesetzeslage eindeutig? Kann denn die spanische Zentralregierung sagen, alles, was da aus Barcelona kommt, ist illegal?
Was dieses Referendum und die Unabhängigkeit angeht, ja, denn die spanische Verfassung sieht ganz klar vor, dass ein solches Referendum nicht stattfinden darf in nur einer spanischen Region, wenn es um die Verschiebung der Grenzen geht des Staates, so heißt es offiziell. Mhm. Und so ist es ja anvisiert, dass nur die Katalanen entscheiden dürfen oder sollen, ob Katalonien eben rausgeht. Das haben sie in diesem Referendum letztes Wochenende getan, illegalerweise. Und tatsächlich, die Verfassung deckt da die Linie der spanischen Zentralregierung.
Also klar scheint hiermit zu sein, dieses Referendum war ganz eindeutig illegal, kann oder muss man auf der anderen Seite auch sagen, die Reaktion aus Madrid auf dieses Referendum, wenn man die blutenden Gesichter derer, die abgestimmt haben, anguckt, die Reaktion war eindeutig brutal und vollkommen überzogen.
Auf jeden Fall. Also vollkommen überzogen, brutal. Das trifft es total. Dass da die Polizei anrückt und Wahllokale schließt, gut, das ist wie gesagt durch die Verfassung gedeckt gewesen. Aber dass sie dann so brutal gegen einzelne Wähler vorgeht, die tatsächlich nur ihre Stimme abgeben wollten. Und das ist ja auch das Argument der Katalanen. Sie sagen, Moment, wir haben das demokratische Recht zu sagen, was wir möchten, wie unsere Zukunft aussehen soll. Das ist also das Argument derer. Und dass dann solche Menschen quasi niedergeprügelt werden, das geht natürlich auch nicht. Ich denke, die spanische Zentralregierung hätte das Referendum einfach laufen lassen sollen und zum Schluss sagen können, gut, es ist halt illegal, wir erkennen es nicht an. Ja. Aber so hart da einzugreifen, das war definitiv falsch.
Zumal Proteste, Demonstrationen aus Katalonien ja im Gegensatz zu dem, was in der Vergangenheit im Baskenland passiert ist, immer friedlich waren.
Das ist richtig. Also die Unabhängigkeitsbewegung ist tatsächlich eine sehr friedliche Bewegung. Es gibt auch kleinere Grüppchen darin, kleinere jugendliche Gruppen, die sich etwas radikalisiert haben. Aber das sind wirklich verschwindend kleine Gruppen. Also die ganz große Mehrheit ist friedlich, geht friedlich auf die Straße. In den vergangenen Jahren war zum Beispiel der Nationalfeiertag, der 11. September in Katalonien, immer ein großes Volksfest, eine wirklich schöne Atmosphäre. Die Menschen sind mit ihren Fahnen auf die Straße gegangen, haben wirklich ja überhaupt gar keine Gewalt gezeigt, also immer ganz friedlich demonstriert. Und das muss man wirklich sagen, das ist keine gewalttätige Welle oder keine gewalttätige Gruppe, die da auf die Straße geht.
Wir wollten, Oliver Neuroth, über diese historischen Animositäten sprechen, die es da ganz offenkundig gibt zwischen denen aus Madrid und denen aus Barcelona. Wie viele Jahrhunderte müssen wir da zurückgehen?
Also das entscheidende Ereignis liegt ungefähr 300 Jahre zurück. 1714 hat nämlich Katalonien seine Unabhängigkeit verloren. Es war so, dass es bis 1714 quasi sowas wie ein eigener Staat war. Dann kam der spanische Erbfolgekrieg und tatsächlich hat die Krone quasi gesiegt, die spanische, und Katalonien verlor seinen Status. Und viele erinnern an dieses Jahr zurück, an 1714, und das, obwohl das schon sehr lange her ist natürlich, denken da eben viele Leute in Katalonien zurück und sagen, Mensch, da quasi ist es passiert und seitdem sind wir ja Knechte von Spanien, sagen viele Katalanen.
Und dann, wenn wir ins 20. Jahrhundert springen, also Franco, die spanische Diktatur, auch der spanische Bürgerkrieg, was ist da passiert?
Ja, es ist so, dass Spaniens Diktator Franco Katalonien nicht als eigene Region anerkannt hat und hat tatsächlich die Katalanen unterdrückt. Die katalanische Sprache, die den Menschen dort sehr, sehr wichtig ist, die durfte nicht gesprochen werden auf der Straße in Katalonien, wurde hart bestraft, wenn Menschen angetroffen wurden, die diese Sprache gesprochen haben. Und das hat natürlich viele Katalanen absolut ins Mark getroffen. Es wurde quasi ja überall die spanische Kultur verbreitet. Überall sollte Spanisch gesprochen werden. Ganz Spanien sollte sich so verhalten, wie sich quasi Madrid verhält, wie sich der Diktator verhält. Ja. Und daran erinnern natürlich auch noch viele Katalanen bis heute.
Ja, Mitte der 70er Jahre war es vorbei mit der Franco-Diktatur. Hat es dann für die Katalanen sowas wie eine Befriedung gegeben?
Also natürlich hat Katalonien dem Autonomiestatut dann Ende der 70er zugestimmt, also dass es dann eine eigene Region wurde mit Autonomierechten. Und gut, die Franco-Zeit ist natürlich in ganz Spanien noch nicht wirklich aufgearbeitet, muss man sagen. Also da gibt es noch viele Stellen, wo eigentlich Aufklärung, Aufarbeitung stattfinden müsste. Der Bürgerkrieg ist für viele noch ein Tabu. Aber in Katalonien kann man sagen, seitdem dieses Autonomiestatut Ende der 70er in Kraft gesetzt wurde, wurde die katalanische Sprache auch wieder gefördert. Sie ist ja heute gleichberechtigte Amtssprache neben dem Hochspanischen. Also man kann schon sagen, die Katalanen können seitdem ihre Kultur doch recht gut ausleben.
Wir haben vorhin ganz kurz ansatzweise über die Basken gesprochen, deren Protest gegen Madrid ja sehr viel brutaler und gewalttätiger war und vielleicht deshalb auch letztlich erfolgreicher, wenn man die jeweiligen Autonomie Standorte im Baskenland und in Katalonien anguckt?
Naja, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Basken sich ihre Rechte erbombt haben, um es mal etwas drastisch auszudrücken. Also klar, der jahrzehntelange harte, gewalttätige Kampf der ETA hat Madrid ein Stück weit dazu bewegt, natürlich auf das Baskenland zuzugehen und den Basken mehr Rechte zu geben. Zum Beispiel kann das Baskenland ja über sein Geld fast alleine bestimmen, also hat weitreichende Finanzautonomie. Das wünschen sich die Katalanen auch. Und tatsächlich gucken viele Katalanen etwas neidisch rüber ins Baskenland auf die Rechte, die man dort hat. Die hätte man auch ganz gerne in Barcelona.
Oliver Neuroth, wir wollten über die Metropole, über die Metropole Kataloniens sprechen, über Barcelona, und müssen dann da allerdings auch nochmal zurückgehen auf den 17. August, den Tag dieses furchtbaren Terroranschlages, den Sie wie erlebt haben?
Ja, ich war an diesem Tag in einer anderen spanischen Region zu einer Recherche unterwegs, und zwar im Baskenland, in der wunderschönen Stadt San Sebastian. Da war ich zum Thema Proteste gegen den Massentourismus unterwegs, weil eine Demo stattfand. Ich stand dann mitten in der Demonstration nachmittags um 5 und dann sah ich die Eilmeldungen auf dem Smartphone, dass ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast sei in Barcelona. Es war noch nicht viel bekannt, ob es jetzt ein Unfall war oder eben ein Anschlag. Natürlich zischt einem sofort dieses Szenario in den Kopf, dass es ein Anschlag gewesen sein könnte. Ich habe mich schnell abgestimmt mit meinem Kollegen hier in Madrid, mit Marc Ducke, der zurzeit hier im Studio in Madrid war. Und dann haben wir sofort beschlossen, ich steige ins nächste Flugzeug und fliege nach Barcelona. Und dann war ich am späten Abend dieses 17. August in Barcelona, habe eine ausgestorbene Stadt vorgefunden, ganz gruselig. Also es war keiner auf der Straße mehr. Der Täter, der mutmaßliche, war ja noch auf der Flucht.
Ja.
Und dann habe ich eben ab dem nächsten Morgen dann eben live geschaltet für die ARD-Radioprogramme. Eine, ja, doch eher unschöne Situation, aber das gehört eben zum Job des Korrespondenten auch dazu.
Wenn ich mich an die Bilder danach richtig erinnere, dann war doch diese Stadt wirklich vereint in der Trauer. Also da war nicht der Eindruck eines großen Gespaltenseins, sondern eher einer Solidarität und einer Einigkeit.
Ganz genau. Es war auch so, dass der spanische Ministerpräsident Rajoy sofort nach Barcelona kam, der spanische König, König Felipe ebenfalls. Und man hat dort eigentlich Einigkeit gezeigt. Also in einer Reihe standen dort, ich erinnere mich an eine Kundgebung, wo eben der katalanische Ministerpräsident Puigdemont neben dem König, neben Ministerpräsident Rajoy stand. Und das symbolisierte eigentlich die Einheit Spaniens. Und viele hatten auch die Hoffnung, dass jetzt kurz vor diesem anvisierten Referendumstermin im Oktober vielleicht dann doch dieser furchtbare Anschlag immerhin das bringen könnte, dass Spanien sich doch etwas mehr wieder vereint und diese separatistischen Kräfte vielleicht ja etwas unterdrückt werden. Da war die Hoffnung lange da, doch sie hat leider nicht gehalten. Und ja, wir haben eben seit ein paar Wochen dann doch wieder den Wunsch ganz stark der Katalanen, sich rauszulösen.
Wie haben Sie denn jetzt unabhängig von diesem Terroranschlag, wenn Sie mit den Menschen in Barcelona gesprochen haben, die erlebt, war das gespalten, war das feindselig oder wäre das übertrieben?
Also es ist so, dass in Barcelona tatsächlich gar nicht so viele, ich sag mal, Hardcore-Anhänger der Unabhängigkeit leben. Natürlich sehr viele, aber prozentual gesehen in Barcelona sind auch sehr viele Menschen zugezogen. Menschen aus Südspanien leben dort, aus Nordafrika auch viele. Also Leute, die mit diesem katalanischen Glauben und dieser katalanischen Identität gar nicht so viel anfangen können. Das heißt, sie sagen, gut, das ist mir jetzt relativ egal, was diese Bewegung da also möchte. Und das merkt man in Barcelona sehr, dass auch, finde ich, an gar nicht so vielen Häusern jetzt die katalanische Flagge hängt oder die Flagge der Separatisten hängt. Auf dem Land ist das ganz anders. Da ist wirklich die Unabhängigkeitsbewegung sehr stark. Da gibt es Dörfer, wo wirklich 90-95% der Menschen sagen, wir wollen raus aus Spanien. Aber in Barcelona, finde ich, ist das gar nicht so drastisch zu spüren.
Es gibt zwei Protagonisten dieser Krise. Das eine ist Mariano Rajoy, der spanische Ministerpräsident. Der andere ist Carles Puigdemont. Wenn wir mit letzterem anfangen, katalanischer Regierungschef, Journalistenkollege eigentlich, was ist das für einer?
Genau, er hat eine katalanische Zeitung lange geleitet in Nordkatalonien. Er war lange Zeit Bürgermeister der Stadt Girona, auch in Nordkatalonien. Und ich glaube jetzt als Regierungschef ist er schon ein Dickkopf, das muss man echt so sagen. Er hat eben vor 2 Jahren die Regionalwahl in Katalonien gewonnen mit dem Versprechen, wenn ihr mich wählt, wenn ihr meine Partei wählt, dann gibt's dieses Referendum und dann gibt's in der Folge auch die Unabhängigkeit. Also der ist ein ganz, ein Hardliner, was das angeht und will das wirklich durchboxen. Es gibt in seiner Partei noch Leute, die härter drauf sind, also beziehungsweise in der Regierungskoalition. Aber er ist schon jemand, der hat dieses Ziel und will es wirklich durchziehen.
Hat dieser Puigdemont Charisma, also die Fähigkeit, Leute hinter sich zu versammeln?
Ja, ich würde sagen schon. Also er ist ein sehr langsamer Redner. Also wenn er so vor einer Menschenmenge steht, dann wirkt er erstmal ganz ruhig. Aber er kann auch sehr energisch werden und wirklich Leute anfeuern, so das Publikum quasi aufheizen, hinter sich bringen. Ich glaube schon, dass er da ein ganz guter Anheizer sozusagen seiner Kampagne ist.
Sein Gegenspieler ist der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy. Wie würden Sie den charakterisieren?
Ja, er kommt aus dem Nordwesten Spaniens, aus Galizien und er ist ein etwas sturer Mensch, würde ich sagen. Also auch ein Dickkopf auf jeden Fall, das haben Puigdemont und er gemein. Und er ist jetzt in seiner konservativen Partei in Madrid oder hier in Spanien nicht der absolute Hardliner. Also da gibt es schon Politiker bei ihm in der Partei, die sagen, wir müssten noch härter vorgehen, was Katalonien angeht. Aber Rajoy ist eben schon ein sturer Mensch, der ganz klar sagt, die Prinzipien gelten, die spanische Verfassung gilt, die wird eingehalten, Punkt. Und als Nordspanier, als Galizier ist er eben auch eher so drauf, dass er jetzt da nicht so die nette Konversation sucht zu Herrn Puigdemont. Also jetzt nicht so der gesprächige, offene Typ, sondern wirklich so der Staatsmann, der klare Ansagen macht und da auch nicht so groß mit sich verhandeln lässt.
Damit sind wir bei der Überschrift hätte, wäre, wenn. Wenn der etwas gesprächsbereiter gewesen wäre, wenn der sich mit Puigdemont getroffen hätte, wenn der auch rhetorisch zumindest ein paar Zugeständnisse gemacht hätte, wäre die ganze Geschichte da anders gelaufen?
Ich denke schon. Also das ist wirklich so der Knackpunkt, dass Rajoy vor allem der Blockierer war in der letzten Zeit, in den letzten Monaten und Jahren, denn diese Krise läuft ja schon seit längerem. Und ich denke, hätte da Rajoy einfach etwas mehr Charisma, etwas mehr Empathie gezeigt, etwas mehr einfach verstanden oder zumindest den Willen des Verstehens gezeigt, was in Katalonien abgeht, was da für eine Bewegung gerade auf der Straße ist, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind und dann wären die Fronten definitiv nicht so verhärtet. Es gibt Journalistenkollegen von mir hier in Madrid, die natürlich sagen, gut, was blieb ihm übrig, dem Herrn Rajoy? Er hat sich an das Gesetz gehalten, die Verfassung hochgehalten und natürlich hätte er nicht viel machen können. Dieses ganze Projekt war illegal, es ist illegal. Was hätte Rajoy machen können, aber ich denke, einfach sich etwas offener, gesprächsbereiter zeigen und sich nicht so verschlossen präsentieren, das wäre schon wichtig gewesen.
Ein König steht eigentlich für Einigkeit und Versöhnung, Oliver Neuroth. Von daher war der Fernsehauftritt des spanischen Königs Felipe durchaus bemerkenswert.
Genau, vor ein paar Tagen hat er eine Ansprache gehalten im spanischen Fernsehen. Es ging eben um die Katalonien-Krise. Und viele hatten von ihm auch gefordert, dass er sich mal positioniert, Felipe, dass er also seine Meinung dazu sagt. Und diese Ansprache, die war sehr staatsmännisch, sehr strikt. Und Felipe hat ganz klargestellt, Spanien müsse zusammenbleiben, müsse ein Staat bleiben. Katalonien dürfe sich nicht herauslösen. Was also die Regierung in Barcelona gerade vorantreibe, sei falsch, sei verfassungswidrig, und das war seine Linie. Und das kam bei vielen Katalanen gar nicht gut an, denn man hat vielleicht gehofft, dass er nicht ganz so strikt, nicht ganz so hart sich zeigt, sondern vielleicht auch den harten Polizeieinsatz der spanischen Polizei verurteilt, etwas Gefühle zeigt. Aber er war wirklich sehr strikt, sehr hart und hat damit, glaube ich, jetzt nicht groß zur Befriedung beigetragen.
Das heißt unterm Strich juristisch korrekt, aber politisch relativ unsensibel?
Das könnte man so sagen. Also zumindest mehr Empathie, wie Herr Rajoy, der Ministerpräsident auch, wäre vom König nicht schlecht gewesen. Er war wirklich eben ja derjenige, der einfach Spanien verteidigt und keinen Kompromiss zulässt.
Spielt in dieser Frage das spanische Könighaus überhaupt irgendeine Rolle?
Naja, es ist ja so, dass die Katalanen ganz klar sagen, sie stellen sich gegen das alte, verkrustete Spanien. Damit wollen sie nichts zu tun haben. Damit auch gegen die Monarchie. Das, was ja die katalanischen Separatisten planen, ist ein eigener Staat, eine Republik, wo also ein König nicht an der Spitze stehen würde, sondern ein Präsident. Also das Königshaus hat es tatsächlich schwer in Katalonien. Und ich glaube tatsächlich, dass deswegen auch der Einfluss von Felipe begrenzt ist. Wobei man muss sagen, er kann Katalanisch, also die Sprache, die für die Katalanen ja so sehr, so wichtig ist, die beherrscht Felipe. Auch da hat er keinen Satz mal auf Katalanisch einfließen lassen in seiner Rede. Das hätte vielleicht auch noch ein bisschen Punkte gebracht. Also ich glaube, sein Einfluss ist tatsächlich begrenzt.
Der frühere spanische König Juan Carlos, spielt der noch irgendeine Rolle politisch in der Öffentlichkeit in Spanien?
Nicht wirklich. Also er lässt sich nicht mehr oft blicken. Er ist ja auch jetzt wirklich schon sehr recht alt. Es gab immer wieder die Nachrichten über Gesundheitsprobleme. Aber hin und wieder sieht man ihn noch auf öffentlichen Veranstaltungen. Aber einen politischen oder einen repräsentativen Einfluss oder eine große Rolle spielt er da nicht mehr.
Und dann gibt's ja noch den Mann der Schwester von Felipe, der ja auch ein paar größere Probleme in Spanien hat.
Genau, er hat für eine große Krise im Königshaus gesorgt. Herr Urdangarin, ein Baske, ein ehemaliger Profi-Handballspieler. Er hat als Vorstand einer öffentlichen Stiftung Steuergeld abgezweigt. Das war ein langer Prozess, der dann in Palma de Mallorca stattfand. Mitte Februar dieses Jahres dann das Urteil. Er wurde verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten und musste rund 500.000 Euro Strafe zahlen. Aber beide Seiten oder beziehungsweise auch vor allem sein Anwalt ging in Berufung. Das heißt also, das ist noch nicht alles beendet und Herr Urdangarin ist also noch auf freiem Fuß bisher.
Angenommen, Puigdemont erklärt Katalonien heute für unabhängig. Wie wird Rajoy reagieren? Wird er ihn verhaften lassen?
Das ist gut möglich. Also die spanische Zentralregierung hat immer klar gemacht, dass sie in dem Fall, wenn die Unabhängigkeit wirklich kommt, absolute Härte zeigen will. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann eben die Anführer dieser Bewegung erst einmal festgenommen werden. Und dann wird die spanische Regierung wahrscheinlich ernst machen und die Autonomie aberkennen der Region. Das bedeutet, das Parlament in Barcelona, das Regionalparlament, entmachten und die Regierung erstmal von Madrid aus führen, also komplett quasi das Zepter in die Hand nehmen, was natürlich dann die Separatisten ganz schön aufwiegeln wird, denke ich.
Ist das dieser berühmte Paragraph 155 der spanischen Verfassung?
Genau, beziehungsweise es gibt noch andere gesetzliche Mittel, um da quasi einzugreifen. Es gibt da Notstandsgesetze, die dann aktiviert werden könnten. Dieser Paragraph 155 ist einer, der erst noch verschiedene parlamentarische Hürden durchlaufen müsste, also nicht ganz so schnell aktivierbar wäre. Aber wahrscheinlich würde in der Konsequenz auch Madrid darauf hinaus steuern, diesen Paragraphen dann zu aktivieren.
Wird Puigdemont dieses persönliche Risiko eingehen? Was denken Sie?
Er hat bisher gesagt, dass er für sein Projekt, für das Projekt der Abspaltung auch ins Gefängnis gehen würde. Das waren seine Worte in Interviews der letzten Wochen. Ich glaube auch, da könnte was dran sein. Er wäre dazu bereit, so nach dem Motto als Märtyrer ins Gefängnis für das Allgemeinwohl aus seiner Sicht. Ich glaube, das könnte er machen. Nur, ob er jetzt wirklich heute Abend so entschlossen ist, bei den Vorzeichen, die wir haben, so viele tausende Spanier, die sagen, das Land muss zusammenbleiben, Unterstützer von ihm, politische Kollegen, die auch Zweifel äußern. Also ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht genau.
Und es hat sich ja, wir haben eingangs der Sendung drüber gesprochen, in den letzten Tagen ja ein bisschen was möglicherweise verschoben. Diese große Demonstration am Wochenende, die Ankündigung großer Banken und großer Firmen im Falle eines Falles aus Katalonien wegzugehen. Überhaupt die wirtschaftliche Frage, wäre Katalonien allein und autonom überhaupt wirtschaftlich überlebensfähig?
Tja, da gibt es zwei Meinungen. Also einige Unternehmer vertreten die Meinung, ja, Katalonien ist die wirtschaftsstärkste Region Spaniens. Und wenn wir quasi unser Geld selbst verwalten könnten, einen eigenen Staat aufmachen würden und eben nichts mehr zu tun hätten mit Spanien, würde es uns sehr gut gehen. Denn im Moment muss Katalonien relativ viel Geld über eine Art Länderfinanzausgleich nach Madrid abtreten. Und die viele Katalanen beschweren sich ja darüber, dass die Leistungen etwas zu wünschen übrig lassen, die also zurückkommen aus Madrid. Und viele sagen also, wir würden super leben, wenn wir also ein eigener Staat wären, finanziell gesehen eben auch. Andererseits gibt es auch einige, die sagen, das wird gar nicht so passieren, wenn eben, wie Sie schon meinten, die großen Unternehmen weggehen, die Banken weggehen. Die spanische Regierung kalkuliert auch, dass die Arbeitslosigkeit sofort hochschnellen würde auf 25-30%, weil eben auch die berühmten Märkte natürlich reagieren würden. Das heißt also, die Aktienkurse möglicherweise sinken und die Börsen verrückt spielen, wenn so eine unsichere Lage eintritt. Also ich glaube, dass es da auch mehr dran ist, dass es Unsicherheit und Probleme wirtschaftlich gibt, anstatt der großen Sorgenfreiheit, die eben viele andere sehen.
Was in Katalonien passiert, ist eine innerspanische Angelegenheit. Das ist die Position der Europäischen Union, Oliver Neuroth in Madrid. Und ist auch eine Aussage im Übrigen von Frau Merkel. War es unterm Strich klug, sich so eindeutig zu positionieren?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich denke mir, ein Vermittler würde vielleicht noch irgendetwas zurechtbiegen können in diesem Konflikt, wobei am Tag heute, am Tag der möglichen Unabhängigkeitserklärung, ist es natürlich auch eigentlich zu spät, da jetzt noch was groß zu richten. Wenn natürlich Herr Puigdemont, der katalanische Ministerpräsident, heute nicht die Unabhängigkeit ausruft, sondern vielleicht nur sowas sagt wie, wir wollen unabhängig werden, wollen aber weiter sprechen miteinander. Wenn dann natürlich ein Vermittler ins Spiel käme, das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und ich habe tatsächlich den Namen Merkel bei vielen Demonstrationen gehört. Also ich habe auch Leute darauf angesprochen, wer könnte denn ein guter Vermittler sein in dem Streit? Und dann habe ich von einigen gehört, ja, Frau Merkel, die hat ein Standing, die ist eine schlaue Frau, die wurde sich gewünscht. Aber gut, wir wissen, dass sie da anscheinend auch nicht zur Verfügung steht von ihrer Seite aus.
Wir werden sehen, wie es kommt. Wobei eins noch, was die Wirtschaft angeht, dazu kommt, wenn die Europäische Union sich schon so eindeutig positioniert, bedeutet das doch, die Katalonen erklären sich für unabhängig, dann fliegen sie raus aus dem europäischen Binnenmarkt und auch aus dem Euro, oder?
Tja, so wäre das Szenario tatsächlich. Also Katalonien wäre im Fall der Unabhängigkeitserklärung kein Teil mehr der Europäischen Union und hätte auch dann wohl nicht mehr den Euro als Währung. So wäre tatsächlich das Szenario. Und ob da schon Notfallpläne in der Schublade in Katalonien liegen, im Sinne von, wir holen die Peseten zurück, wobei das ja eine spanische Währung war, die will man wahrscheinlich nicht haben, oder hat man eine ganz neue auf der Pfanne, das wissen wir alles nicht.
Wobei von allem anderen abgesehen man natürlich auch mal die Frage stellen kann, ob es im Jahr 2017 sinnvoll ist, auf Autonomie und Abspaltung zu setzen im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung.
Richtig. Also das ist auch ein Punkt, den natürlich die Kritiker der Unabhängigkeit immer anbringen, dass diese Kleinstaaterei, wo es ja viele Befürworter, aber auch Gegner in Europa gibt, dass das natürlich eigentlich nicht mehr so zeitgemäß ist. Viele andere Regionen in Europa wollen ja ganz gerne auch sich loslösen vom Mutterland, wenn ich so Richtung Belgien oder auch Italien schaue. Da hoffen natürlich dort viele, dass jetzt dann vielleicht Katalonien so den Anfang macht und dass die anderen Regionen, die Flamen oder eben im Bereich Tirol, die Leute dort auch dann quasi nachziehen könnten. Aber eigentlich, meine Meinung wäre auch, lieber zusammenbleiben.
Ja. Zum Schluss der Sendung muss ich Ihre prophetischen Fähigkeiten bemühen. Was wird Puigdemont heute um 18 Uhr sagen und was wird Rajoy morgen um 16 Uhr sagen?
Ja, da muss ich jetzt wirklich meine Glaskugel schauen, beziehungsweise wirklich spekulieren. Also ich glaube, Es spricht einiges dafür, dass Herr Puigdemont nicht die harte Unabhängigkeit ausspricht heute Abend. Das spricht einiges dafür, nämlich auch, dass er in seinem letzten öffentlichen Auftritt in einer Rede letzte Woche eher mild klang, das Wort Unabhängigkeit nicht einmal in den Mund genommen hat. Das könnte man so deuten, dass er vielleicht jetzt doch nicht die ganz harte Linie fährt. Und das hoffe ich natürlich auch, dass wir jetzt nicht das große Drama heute Abend haben, sondern vielleicht dann eine Leitvariante, die dann vielleicht lautet, wir wollen die Unabhängigkeit, aber machen sie jetzt nicht sofort.
Ja.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann würde natürlich Herr Rajoy morgen vielleicht sagen, gut, reden wir miteinander, wir müssen verhandeln. Denn auch auf ihn ist natürlich der Druck relativ groß geworden, dass jetzt Verhandlungen anfangen, dass man eine gemeinsame Zukunft aufbaut. Ich hoffe, dass es so läuft, aber garantieren kann es natürlich keiner.
Dann schließe ich mich aus Stuttgart dieser Hoffnung einfach an. Vielen Dank nach Madrid und einen schönen Tag noch.
Eins gehört.